Glaube macht Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieser Podcast-Reihe von Pro. Mein Name ist Jonathan Steinert und per Zoom sitzt mir heute gegenüber Hermann Binkert, Gründer und Geschäftsführer des Markt- und Meinungsforschungsinstituts INSA Consulere in Erfurt. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Schön, grüß Gott, Herr Steinert.
Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Von Hermann Binkert ist gerade ein Buch erschienen, Wie Deutschland tickt, bei Fontis. Und darüber wollen wir heute sprechen. Zunächst noch mal ganz kurz zu Ihrer Person, Herr Binkert. Sie sind, und korrigieren Sie mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, bitte. Sie sind Jahrgang 1964, Sie sind katholisch, verheiratet, haben 4 Kinder. Und bevor Sie 2009 INSA gegründet haben, waren Sie auch selber im politischen Bereich tätig, unter anderem im Familienministerium des Bundes und dann auch in Thüringen als persönlicher Referent der Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und Dieter Althaus und auch als Staatssekretär. Und jetzt beraten Sie sozusagen durch Politik, jetzt beraten Sie die Politik durch Meinungsforschung, so rum. Warum kam es zu diesem Wechsel? Was ist Ihr Anliegen, jetzt sozusagen nicht mehr selber im politischen Bereich zu gestalten, sondern die Politik zu beraten?
Also ich war zuletzt in einer Beamtenposition, wo man einfach in den Ruhestand versetzt werden kann. Und das ist eben da 2009 passiert. Und dann habe ich, diese Notwendigkeit, eine neue Herausforderung zu suchen, genutzt, indem ich gedacht habe, auch auf dem Feld der Markt- und Meinungsforschung ist es gut, wenn es mehr Wettbewerb gibt. Sicher so, dass niemand darauf gewartet hat, dass es jetzt mit INSA ein weiteres Institut gibt. Trotzdem, glaube ich, haben wir da schon Innovation reingebracht, insbesondere auch im Blick auf diese Mode-Mix-Sache. Wir nennen das Modus Mixta, dass man Online- und Telefonbefragungen kombiniert, dass man versucht, möglichst valide Ergebnisse herauszubekommen. Wir waren bei dieser Bundestagswahl, wie auch bei früheren Wahlen, immer sehr dicht dran. Also wenn Sie Bundestagswahlergebnis 2025 mit den Umfragen vergleichen, haben wir im Schnitt aller Parteien eine Abweichung von weniger als 0,7 Prozentpunkte. Wer also unsere Umfrage vor der Wahl zur Kenntnis genommen hatte, wusste näher am Ergebnis, wie die Werte sind, als bei der Prognose um 18 Uhr. Also insofern, glaube ich, haben wir da durchaus was reingebracht. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das noch sagen darf, Herr Steinert, war mir, dass ich finde, dass Meinungsforschung schon beraten soll im Blick auf der Basis empirischer Daten, aber dass sie nicht versuchen soll, selber Stimmung zu machen. Wir spiegeln die Wirklichkeit, wie sie ist, aber wir haben nicht die Aufgabe, irgendwo eine Volkserziehung zu machen oder sowas, sondern wir spiegeln und übermitteln der Politik und den Medien, alle, die sich dafür interessieren, das, wie das Stimmungsbild ist. Ganz im Sinne dessen, was der erste SPD-Vorsitzende nach dem Zweiten Weltkrieg, Kurt Schumacher, gesagt hat: Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und das bieten wir mit unserer Meinungsforschung an.
Dazu hätte ich direkt noch ein paar Nachfragen. Also zum einen haben Sie es schon angesprochen, Sie sind sehr dicht an dem tatsächlichen Ergebnis dran gewesen, oft mit Ihren Prognosen. Also Sie machen ja auch regelmäßig die Sonntagsfrage, so auch wie andere Institute, und fragen, was die Leute wählen würden, wenn heute Bundestagswahl wäre. Und es gibt ja da immer auch so eine kleine Abweichung zwischen den verschiedenen Instituten, die diese Frage erheben. Können Sie uns nochmal erklären, wodurch diese Abweichungen zustande kommen? Also man misst ja im Grunde das Gleiche, was die Leute halt gerne wählen wollen. Trotzdem kommen zum Teil kleine Unterschiede bei den Ergebnissen raus. Woran liegt sowas?
Also wir machen keine Prognose, sondern wir messen die Stimmung zum Zeitpunkt der Erhebung. Und selbstverständlich ist es so, wenn eine Umfrage veröffentlicht wird, kann sie natürlich auch schon zu einer Veränderung der Stimmung beitragen. Bei einer Partei, die unter 5% gemessen wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie noch schlechter abschneidet, weil die Leute sagen, Fallbeileffekt, ich will meine Stimme nicht verlieren. Oder eine Partei, die sehr gut dasteht, gewinnt vielleicht noch dazu, weil man sagt, ich will da nachher beim Sieger sein. Wir gehen her und veröffentlichen die Stimmung, die wir zum Zeitpunkt der Erhebung bemessen, und machen daraus keine Projektion oder eine Prognose, wie es dann am tatsächlichen Wahltag sein wird. Deshalb ist es für uns immer hilfreich, möglichst nah am Wahltag zu befragen. in einer Situation, wo die Leute schon wissen, wie die Stimmung ist. Das heißt, dass wir solche Effekte wie Veränderungen durch eine neue Umfrage, die das Stimmungsbild verändert, dass das schon weg ist. Also wir brauchen praktisch Wähler, die nicht aufgrund der Umfrage nochmal ihr Stimmungsbild ändern.
Aber jetzt auch im Vergleich zu anderen Instituten, jetzt auch nach der Bundestagswahl fragen Sie ja auch, und da gibt es ja so 1-2% dann manchmal Unterschiede zu anderen Instituten. Ja. Woran liegt sowas?
Also manche machen vielleicht mehr Projektion. Es gab diese große Debatte bei der letzten Bundestagswahl, insbesondere was das Abschneiden des BSW anging. Da gab es auch ein Institut, das dann nur 3% gemessen hat. Wir hatten 5% gemessen. Am Ende waren es dann 4,98. Da kann man sagen, da war ein Unterschied um das Hundertfache von der Abweichung des einen zum anderen Institut. Aber das ist so eine Sache. Wir spiegeln das, was wir messen. Wie die anderen das machen, kann ich da nicht sagen. Also ich habe gehört, dass da gab es einen Prozess von dem Institut gegen das BSW, weil die gesagt haben, manipulativ und so. Und da ist dann gesagt worden, ja, gemessen hätte man also nicht 3, sondern 2% für das BSW und man hätte dann nachher trotzdem 3 ausgegeben. Da frage ich mich natürlich, naja, also wenn ich da dann einmal 50% mehr mache, hätte ich auch 100 mehr machen können. Wenn ich 150% mehr gemacht hätte, wäre ich sehr nahe am Ergebnis gewesen. Kann ich schwer nachvollziehen, aber es ist so. Aber ich will letztlich nicht bewerten, was andere machen, sondern möchte an dem gemessen werden, was wir machen.
Sie hatten das jetzt auch schon angesprochen und auch als wichtige These formuliert in Ihrem Buch, dass Forschungsinstitute eben keine politische Stimmung selber machen sollen. Wie kann sowas denn geschehen? Also man misst ja im Grunde objektiv. Wie kann man mit sowas Stimmung machen?
Also Stimmung wird ja schon, ich habe ja vorher schon gesagt, im Blick auf die Sonntagsfrage wird schon gemacht, dass die Leute dann überlegen, naja, wie wähle ich jetzt, wenn ich den größten Effekt erzielen will? Möglicherweise im Blick auf Koalition, im Blick darauf, dass meine Stimme nicht verloren geht. Ich kann natürlich auch beeinflussen, indem ich hergehe und eine Fragestellung mache, die suggestiv ist und damit den Eindruck erwecke, die Stimmung für ein Thema wäre ganz anders, als sie tatsächlich ist. Deshalb ist für uns ganz wichtig, nur Fragestellungen zu machen, die so objektiv, so neutral wie irgend möglich sind. Also wir sind nicht dafür da, für eine Weltverbesserung, sondern wir müssen die Welt spiegeln, wie sie ist. Und das ist nachher Aufgabe der, ich sage es immer, der Meinungsbildner, Orientierung zu geben, für ihre Ideen zu werben, für ihre Überzeugungen einzustehen. Wir spiegeln das alles nur.
Und da kann man sozusagen mit der Form, wie man die Frage stellt, dann einiges auch in eine bestimmte Richtung lenken, sozusagen.
Also da sollte man versuchen, dass man nicht in eine Richtung lenkt, sondern dass man die Frage so stellt, dass man wirklich die ehrliche Antwort bekommt. Wir haben schon Aufträge abgelehnt, weil natürlich Kunden kamen und gesagt haben, naja, ganz einfach, ich möchte die Frage so haben, dann weiß ich, dann bekomme ich das Ergebnis, was mir gefällt. Sowas machen wir nicht mit, weil es hilft ja dem Kunden auch nichts, wenn er ein Ergebnis bekommt, was er sich wünscht, was aber aufgrund einer Fragestellung geschieht, die nicht neutral und objektiv ist. Es gibt da ein schönes Beispiel, mit dem ich das gerne erkläre. Es gab mal zwei Mönche, die sich gestritten haben, ob man jetzt beim Beten Bier trinken dürfe oder nicht. Die haben sich gestritten wie die Kesselflicker, bis dann der eine meinte, er hätte jetzt Trumpf in der Hand und sagte, na, ich habe beim Papst nachgefragt. Sagt der andere, das gibt's doch gar nicht, ich auch. Na, was hat er dir denn gesagt? Mir hat er gesagt, man darf nicht Bier trinken beim Beten. Und der andere sagt, das gibt's gar nicht. Ich habe auch nachgefragt, war derselbe Papst und der hat gesagt, man darf. Ja, was hast du gefragt? Ich habe gefragt, wie wir hier diskutieren, darf man beim Beten Bier trinken? Der Papst hat das verboten. Sagt der andere, na, du hast die völlig falsche Frage gestellt. Ich habe gefragt, darf man beim Bier trinken beten? Und dann hat er zugestimmt. Das zeigt also, es ist ganz wichtig, dass eine Fragestellung da ist, die dann nicht eine Antwort suggeriert.
Ich habe mich gefragt, auch mit Blick auf unsere Zunft als Journalisten tue ich das auch immer wieder, kann man sich als Forscher frei machen von seinen eigenen auch Interessen oder auch von seinen eigenen auch politischen Präferenzen vielleicht. Also die Gründerin des Instituts von Allensbach war ja zum Beispiel Beraterin von Helmut Kohl. Manfred Güllner, der Forsa gegründet hat, ist SPD-Mitglied. Sie haben ja auch eine CDU-Vergangenheit. Wie kann man sich davon distanzieren, dass das eben nicht dann auch die Forschung beeinflusst? Wie gehen Sie damit
um? Wir befragen ja für alle Parteien, die im Bundestag, in Landtagen vertreten sind. Das heißt, das sind also die Auftraggeber haben völlig unterschiedliche Interessen. Aber unser Interesse ist, dem Auftraggeber die Wirklichkeit zu spiegeln. Und der Auftraggeber hat doch nichts davon, wenn er ein Ergebnis bekommt, das ihm gefällt, das aber der Wirklichkeit widerspricht. Das heißt also, gewünschte Ergebnisse, wo man sich vielleicht kurzzeitig freut, weil man deutlich besser dasteht, als man das normalerweise, als das normalerweise der Fall ist oder das Thema, das einem wichtig ist, auf einmal viel überzeichneter da ist, hilft doch auch dem Auftraggeber nichts. Auch der muss doch ein Interesse dran haben, zu sehen, wie die Wirklichkeit ist. Und insofern, Sie haben das ja zu Recht angesprochen, meine Vergangenheit für die Bundesregierung, für die Landesregierung. Das ist abgeschlossen und ich freue mich einfach auch mitzuhelfen, dass man da ein neutrales Bild der Wirklichkeit bekommt. Und ich sage immer, es ist die Aufgabe der Meinungsbildner, da Orientierung zu geben. Ich glaube, Herr Steiner, wenn ich es noch da sagen darf, dass es auch ein Missverständnis gibt zwischen vielen in der Politik und der Bevölkerung. Die Politiker denken, naja, ich muss jetzt das vertreten, was die Bürger gerne hören, und dann wählen die mich. Und in der Bevölkerung ist durchaus auch der Wunsch da, dass Politik Orientierung gibt, dass sie versucht, von dem sie selbst überzeugt ist, zu überzeugen. Und nur derjenige, der selbst überzeugt ist, wird auch die Chance haben, andere zu überzeugen. Also wir brauchen diesen Wettbewerb der Ideen. Und nur herzugehen und zu sagen, Meinungsforscher, sag uns, was wir sagen müssen, damit wir gewählt werden. Das ist eigentlich der Abschied von politischer Arbeit. Es ist doch niemand in die Politik gegangen, um nachher bei der Meinungsforschung die Info einzuholen, was man jetzt vertreten muss, sondern man hat Ideen, man will diese umsetzen und da kann die Meinungsforschung helfen, welche Argumente bei den Bürgern vielleicht besser ankommen. Aber die Meinungsforschung sollte nicht selbst vorgeben, was jetzt die Politik darunter beten soll. Das ist die Aufgabe der Politik, die Eigenverantwortung der Politik. Und Sie werden viele Entscheidungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland finden, wo eine Bevölkerungsmehrheit zunächst kritisch war und erst im Laufe der Zeit mitbekommen hat, das war der richtige Weg. Und ich glaube, das ist wieder die Aufgabe, die Politik hat. Wobei natürlich die umgekehrte Argumentation zu sagen, ich mache jetzt nur Sachen, die bei der Bevölkerung nicht ankommen, dann wird es richtig sein, das natürlich auch nicht stimmt.
Also das wäre nämlich auch nochmal so eine Frage. Was genau können jetzt Politiker mit dem anfangen, was sie ihnen als Daten sozusagen zur Verfügung stellen? Also wenn sie sagen, es ist auch nicht sinnvoll, immer nur sozusagen entlang dieser Daten zu entscheiden und anhand der Bevölkerungsmeinung zu entscheiden, was kann man dann sinnvollerweise als Politiker mit diesen Daten dann machen?
Weil wir ja bei Probe sprechen, kann man das vielleicht gut sagen. Also man soll den Leuten aufs Maul schauen, aber man soll ihnen nicht nach dem Munde reden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Also wissen, wie die Wirklichkeit ist, aber dafür werben, was man selber als Lösungsangebot drin hat. Ich glaube, das ist das, um was es letztlich geht. Danach auch zu sagen als Politiker, ich trage halt jetzt auch die Verantwortung, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber ich kann diese Verantwortung nicht auf die Bevölkerung abwälzen, dass ich sage, naja, also eine Bevölkerungsmehrheit war da ja dafür, jetzt habt ihr es halt. Die Verantwortung trägt die Politik für das, was sie macht. Die Bürger geben in der repräsentativen Demokratie dem Politiker einen Vertrauensvorschuss. Der macht nach bestem Wissen und Gewissen, was er für richtig hält, und nach bei der nächsten Wahl rechnen die Bürger ab, ob sie damit zufrieden waren oder nicht.
Sie haben Ihrem Buch einen Vers aus dem Neuen Testament vorangestellt, aus dem Galaterbrief von Paulus. Ihr seid zur Freiheit berufen. Das hat in dem Brief eine theologische Ausrichtung, einen theologischen Kontext. Was hat das mit dem Thema Ihres Buches zu tun und mit Meinungsforschung? Ihr seid zur Freiheit berufen.
Dass man eben bereit ist, für seine Ideen zu streiten. Also es ist letztlich nicht entscheidend, dass man eine Mehrheit hinter sich hat. Mehrheit ist nicht gleichzeitig Wahrheit. Aber es ist wichtig, dass man aus dieser Freiheit heraus sagen kann, ich bin für diesen oder für jenen für jene Idee dafür wirbt. Und dass man aber auch mit der entsprechenden Toleranz auf diejenigen blickt, die eine andere Position haben. Es gibt da ein schönes Zitat, das habe ich auch drin von Otto von Bismarck, der gesagt hat, wir sollten nie den Fehler begehen, bei einem Andersmeinenden an dessen Verstand oder an dessen guten Willen zu zweifeln. Das heißt also, ernst nehmen auch, was an Gegenposition da kommt, kritisch diskutieren, aber im Großen für die Freiheit auch der Meinungsäußerung einzustehen, zu sagen, es könnte ja auch sein, dass der andere Recht hat und ich nehme das durchaus mal ernst, was da gesagt wird. Ich denke, diese Kultur brauchen wir wieder.
Sie haben auch eine Uhr abgebildet am Anfang des Buches und die Uhr zeigt 12:05. Das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen, weil es irgendwie dafür steht, dass irgendetwas zu spät ist. Wofür ist es denn zu spät? Oder habe ich das falsch gedeutet? Meinen Sie damit noch was ganz anderes?
Also es ist dann falsch gedeutet. Nein, es wäre dann falsch gedeutet, wenn man nicht das schaffen würde, aus diesen Blasen, die im Moment da sind, herauszukommen. Also wir haben heute eine Situation, wo jeder sich auch das rausgreift an Info, was ihm gefällt. Man nicht im Dialog ist mit denen, die eine andere Position vertreten. Und wenn wir als Meinungsforscher spiegeln, wie die Wirklichkeit ist, auch durchaus in einer Situation sind, wo dann die Blasen nicht glauben, was da ermittelt wird. Wir hatten im vergangenen Jahr 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland. Bei diesen Landtagswahlen waren Umfragen, auch im Vorfeld der Wahlen, war die AfD immer um die 30%. Und da war schon spannend, was an Rückmeldungen aus der Bevölkerung kam. Die einen haben gesagt, das kann überhaupt nicht sein, 30% für die AfD. Ich kenne niemand, der die wählt. Das ist völlig überzeichnet, die sollen da hochgeschrieben werden. Und die anderen haben sich gemeldet und haben gesagt, jetzt wird schon der nächste Wahlbetrug vorbereitet. In Wirklichkeit ist die AfD schon bei über 50% und mit den 30% wird versucht, das Ergebnis so zu drücken, dass es nachher nicht auffällt. Das ist so die Sache. Und die Leute haben sicher aus ihrer Lebenswirklichkeit berichtet, aber nicht gesehen, dass es darüber hinaus auch noch andere Blasen gibt, wo das möglicherweise anders gesehen wird.
Und das wäre sozusagen Ihr Appell, dass man in größerer Freiheit sozusagen die eigenen Horizontgrenzen überschreitet und in die Blase des anderen mal eintaucht sozusagen.
So ist es, ja. Also wenn ich jemanden überzeugen will, muss ich ja mit ihm reden. Da kann ich nicht sagen, nein, also das mache ich da gar nicht. Was auch durchaus in der Bevölkerung, wenn man so grundsätzlich fragt, auch eine Akzeptanz findet, wo man sagt, na klar, ich rede auch mit jemandem, der da eine andere Meinung hat. Und ich würde das einfach empfehlen, wenn ich jemand überzeugen will, dann muss ich das Gespräch mit ihm suchen, muss auch die Kanäle suchen, über die er sich informiert.
Können Sie das auch sozusagen durch Ihre Daten zeigen, dass die Menschen in Deutschland, sag ich mal, in ihren eigenen Grüppchen und Milieus sich also bleiben und sich nicht so gut vernetzen miteinander?
Ja, also Sie können alleine an der Frage des Medienkonsums feststellen, wie Leute ticken. Also die größte Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich hauptsächlich über öffentlich-rechtliche Medien informiert, ist bei Wählern von Bündnis 90 Die Grünen. Die größte Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich über alternative oder sozialen Medien informiert, ist bei Wählern der AfD. Da habe ich schon alleine die Nutzung der Medien. Dann habe ich den Punkt des Alters. Bei den Jüngeren ist es klar, dass die Alternativen, dass die sozialen Medien ein deutlich stärkeres Gewicht haben als bei den älteren Befragten. Ich habe einen großen Unterschied dabei, dass die Wähler der Parteien der jetzigen schwarz-roten Regierung überwiegend oder im Schwerpunkt über 60 sind und die Jungwähler sich aufteilen zwischen Linkspartei und der AfD. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 war es zwischen Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Also da die Jungen haben bei den letzten beiden Bundestagswahlen deutlich anders gewählt als die Alten.
Ist das grundsätzlich was eine neue Entwicklung oder ist das was, was man auch schon eigentlich zu allen Zeiten irgendwie beobachten kann, dass es zum Beispiel Generationenunterschiede gibt oder auch eben so in sich auch geschlossene Milieus in der Gesellschaft, die dann, sage ich mal, die Blöcke CDU und SPD dann gewählt haben zum Beispiel?
Es gab diese Unterschiede immer, aber sie sind größer geworden. Es ist einfach ein Riesenumbruch und es ist auch so, dass die früher großen Parteien nicht mehr diese Bindungskraft hatten, die sie früher hatten. Darf nicht vergessen, in den 1970er und 1980er Jahren hatten CDU, CSU und SPD kamen noch auf über 80% der Wahlberechtigten, die sie gewählt haben. Der Wahlberechtigten, nicht der Wähler, der Wahlberechtigten. Heute sind es noch 36. Schwarz-Rot hat 45% der Wählerstimmen bekommen und das sind 36% aller Wahlberechtigten. Das ist ein deutlicher Unterschied zu Werten von 80 plus, die man auch schon hatte als CDU, CSU und SPD, also zu Zeiten von Kohl und Schmidt.
Wir sind jetzt schon mittendrin in der Frage, wie Deutschland tickt und haben schon so ein bisschen reingeguckt in so einige Aspekte. Drei größere Themen würde ich gerne auch nochmal genauer anschauen, die Sie auch in Ihrem Buch ausführen. Das eine ist der Bereich Glaube. Sie haben das ja auch gemessen, danach gefragt, ob die Menschen sich für die Sinnfragen des Lebens interessieren und danach suchen und inwiefern sie an Gott glauben. Und da haben sie gemessen im Mai 2024, dass 14% der Menschen noch an Gott glauben, was mich in diese als niedriger Wert wirklich überrascht hat. Was schlussfolgern Sie aus solchen Werten für die zukünftige Rolle der Kirchen in unserem Land, aber auch, sagen wir, für das religiöse Gefüge grundsätzlich, auch mit Angehörigen anderer Religionen? Wie wird das in Zukunft aussehen?
Also ich glaube, bei der Frage war noch vorausgesetzt, beschäftigen Sie sich mit der Frage, ob es Gott gibt und dann glauben Sie dran und glauben Sie nicht dran. Es ist aber grundsätzlich so, dass natürlich die Zahl der Gläubigen immer weiter abgenommen hat. Sieht man auch an der Statistik, nicht mal mehr jeder Zweite gehört einer der großen christlichen Kirchen in Deutschland an. Und sie haben eine zunehmende Zahl von Ungläubigen in den christlichen Kirchen. Dafür nimmt, und das ist auch spannend, die Zahl der Gläubigen außerhalb der Kirche zu. Ja. Fast jeder fünfte nicht konfessionell gebundene glaubt an Gott. Also da hat man auch einen Unterschied. Man kann das heute gar nicht mehr ausschließlich an der Kirchenmitgliedschaft festmachen. Und auf eine Frage jetzt jüngst im Frühjahr dieses Jahres, haben wir gefragt, gibt es aus Ihrer Sicht Dinge zwischen Himmel und Erde, die der Mensch sich nicht erklären kann? Da haben 2/3 gesagt, ja, das gibt's. Also es gibt durchaus eine Sehnsucht, es gibt ein Interesse, mehr zu erfahren, aber die Kirchen haben nicht mehr diese Bindungskraft. Möglicherweise rennen sie auch den Falschen hinterher. Also das ist so die Sache, man hängt das ein weiteres Thema nochmal vielleicht auch mit dem Kirchensteuersystem und so zusammen. Aber es gibt durchaus eine Sehnsucht an Themen des Glaubens, aber die wird immer weniger von den Amtskirchen noch entsprechend erfüllt. Wir haben, wenn Sie dieses Thema glauben, wenn ich dazu noch was sagen darf, ich finde das total spannend. Wir haben ja auch gefragt, wie sieht es aus mit dem Angst vor dem Tod? Und so ein schlüssiges Argument ist ja immer, dass man gesagt hat, naja, also die Leute haben sich eben Gott und den Himmel ausgedacht, weil sie mit dem Tod nicht zurechtkommen. Wir haben festgestellt in der Erhebung, dass Gläubige häufiger Angst vor dem Tod haben als Ungläubige.
Interessant.
Und wenn man da tiefer bohrt, dann stellt man halt schon auch fest, dass die Tatsache, dass es das jüngste Gericht gibt, eine Sache ist, die den Gläubigen natürlich bewusster ist als den Ungläubigen. Und dadurch eine ganz andere Wirkung rauskommt. Ich glaube auch, dass es die Aufgabe der Kirchen wäre, die Menschen darauf hinzuweisen, dass das ja, aus ihrer Sicht nicht ganz beliebig ist, ob man sich jetzt für oder gegen Gott entscheidet, weil Gott eigentlich ja eine Entscheidung von uns möchte. Und ich glaube, dass da häufig zu soft argumentiert wird und insofern auch der Verantwortung, die die Kirchen haben, sie diese nicht so erfüllen.
Aber wenn es jetzt tatsächlich auch so eine große Sehnsucht auch nach Antworten auf diese Fragen gibt, haben Sie dann Hoffnung für die Kirchen, dass da vielleicht auch man wieder neu andocken könnte?
Ja, also man muss sich ja nur über die Grenzen Deutschlands hinaus informieren und stellt fest, dass es in anderen Regionen der Welt, auch in anderen westlichen Ländern, ja durchaus einen neuen Aufbruch gibt. Und insofern bin ich da gar nicht pessimistisch. Ich glaube nur, dass die Herangehensweise, die man in Deutschland im Moment hat, Österreich, dass das nicht besonders erfolgreich ist.
Sie kritisieren ja in Ihrem Buch auch eine zu politisch engagierte Kirche sozusagen, die sich eher zur Tagespolitik äußert als zu diesen letzten Dingen und diese existenziellen Fragen. Das war ja jetzt auch jüngst eine große Debatte, die im Grunde Julia Klöckner durch eine Interviewäußerung mit ausgelöst hat. Wie haben Sie das wahrgenommen, auch diese Debatte darum? Es gab ja sehr viel Widerspruch gegenüber Julia Klöckner, die gesagt hat, die Kirchen sollen sich eben genau um diese existenziellen Themen eigentlich mehr kümmern.
Also ich glaube, dass die Politik jetzt nicht der Kirche vorschreiben sollte, was sie inhaltlich und politisch sagen kann. Also es gibt natürlich Themen, die politisch relevant sind und wo die Kirchen aus ihrer besonderen Kompetenz was sagen müssen. Zum Beispiel die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens in jeder Phase der Entwicklung. Das ist etwas, wo ich von der Kirche ausdrücklich erwarte, von den Kirchen ausdrücklich erwarten würde, dass sie dazu was sagen. Was falsch ist, ist, wenn die Kirchen sich nur noch mit den vorletzten Fragen beschäftigen und die letzten Fragen, die die Menschen haben, außer Acht lassen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo es darum geht, wo das, was eigentlich die Kernkompetenz der Kirchen ist, dass sie sich darauf besinnen sollten, das ist das Entscheidende. Wenn es dazu auch politische Fragen gibt, es verlangen, dass man Einfluss nimmt, dann ist es ja auch richtig, wenn die Kirche das macht. Aber sie sollte sich nicht darin erschöpfen, also mal dumm gesagt, sich nur noch um Tempolimit zu beschäftigen.
Ein zweites großes Feld, was Sie ja auch in mehreren Studien erforscht haben, das ist das Thema Familie. Und Sie stellen fest, dass Familie den Menschen in Deutschland eigentlich ziemlich wichtig ist. Woran zeigt sich das?
Also wenn wir fragen, wie wichtig ist Familie, sagen 87% der Befragten, das ist uns wichtig. Bei den Befragten mit Kindern ist das noch mehr, das sind über 90%. Ich glaube, dass man eine Sehnsucht nach Familie hat, dass man da diese Geborgenheit findet. Familie ist einfach der Ort, wo man auch diesen Freiheitsraum spürt, wo man merkt, dass man da Orientierung finden kann, dass da ein Anker ist. Und ich glaube, dass es da auch, wenn wir vorher über das Thema Glauben sprachen, dass es eine große Verantwortung der Kirchen auch ist, Familie zu stärken und dass es die große Verantwortung ist, von Eltern in Familien auch über den Glauben zu informieren. Ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass Eltern ihren Kindern nichts Besseres mitgeben können, als sie ihnen die Informationen mitzugeben von dieser anderen Wirklichkeit, die diese Welt übersteigt.
Das scheint sich so ein bisschen zu widersprechen, wenn man jetzt die Zahlen anschaut, wie viele Kinder geboren werden in Deutschland. Also zum einen dieser hohe Stellenwert, den Familie hat, auf der anderen Seite doch immer weniger Kinder, die geboren werden. Ich habe jetzt nochmal geguckt, wir hatten vorletzten Jahr 1,35 Kinder pro Frau. Das sind ja zu wenig, dass man überhaupt das gleiche Niveau halten kann sozusagen. Wie erklären Sie sich, dass es da offenbar diese Spannung gibt? Oder steht das vielleicht auch gar nicht miteinander im Verhältnis?
Doch, also es gibt einerseits den Wunsch nach Familie, wenn man die Leute fragt, auch die Kinderlosen, sagen sie ja, sie hätten durchaus gerne Kinder. Ich glaube, wir sind zu einer kinderentwöhnten Gesellschaft geworden. Und wer Kinder großzieht, stellt sich materiell schlechter, als wer keine Kinder großzieht. Und ich glaube, da ist mal eine große Aufgabe des Staates, dass er hergeht und die Erziehung von Kindern, die Stärkung von Familien wieder zum Schwerpunkt seiner Sache macht. Alle Dinge, die man überlegt, was man politisch machen kann, was alles notwendig ist, um die Zukunft zu sichern, alles das ist belanglos, wenn es nicht gelingt, Familie zu stärken und den Eltern wieder Mut zu machen zu einem Ja zu Kindern. Sie können alle anderen Themen vergessen, wenn man bei dem Thema versagt. Also Familie ist da wirklich Zukunft der Gesellschaft. Und wenn es nicht gelingt, diese Benachteiligung von Familie auszugleichen, auch vielleicht diese Verideologisierung von Familie, dann wird es schwierig sein. Ich bin in der Frage Familie wirklich Überzeugungstäter, auch wenn wir bei unseren Umfragen natürlich, wie ich es vorher schon gesagt habe, objektiv abfragen, um die Stimmung rauszubekommen. Aber da bekommt man mit, dass Familie eine hohe Wertschätzung hat, aber dass eben und dass es auch positive Effekte hat. Also Familien sind weniger anfällig für Drogen, für psychische Erkrankungen, für Depressionen. Also Familie macht auch, hat da einen wichtiger Bestandteil für Gesundheit. Also das sind auch die positiven Effekte. Aber man muss das auch gesellschaftspolitisch wieder mehr in das Positive reinmachen. Heute wird ja teilweise suggeriert, das ist schädlich Kinder und schadet dem Klimaschutz und was weiß ich. Das ist letztlich gefährlich. Also Kinder schaffen Zukunft. Jedes Kind ist, schöne Aussage, Zeugnis dafür, dass Gott die Lust am Menschen nicht verloren hat. Also insofern passt das zusammen. Wir brauchen wieder eine Offensive für Familien. Was auch notwendig ist, dass Eltern wieder die Wahlfreiheit haben, wie sie die Kinder in den ersten Jahren betreuen wollen. Ob sie Betreuung in Kindertagesstätten wünschen oder ob sie die Kinder zu Hause betreuen wollen. Ich will keine Wertung führen dafür, wie man das macht. Aber herzugehen, früher hat man Frauen, die sich entschieden haben, schon früh wieder zur Arbeit zu gehen, als Rabenmütter diffamiert. Heute ist die andere Richtung, dass man sagt, ja, das ist dann das Heimchen am Herd und so eine Disqualifizierung stattfindet. Ich glaube, es ist wichtig, das wertzuschätzen, wie die Entscheidung der Mütter und Väter ist, wie sie ihre Kinder aufziehen wollen. Da sollte sich der Staat nicht einmischen, aber er sollte dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen da sind, dass sie sich frei entscheiden können.
Also es gibt ja durchaus politische Instrumente, die jetzt mit Elterngeld und Kindergeld darauf zielen, dann auch das Leben der Eltern zu erleichtern und sie zu unterstützen. Wäre das sozusagen Ihr Punkt, dass Sie sagen, wenn es mehr Geld auch für Familien gibt und mehr Unterstützung, dann würde das auch mehr Lust machen, Kinder zu bekommen?
Also es muss auf jeden Fall so sein, dass das Ja zu Kindern nicht davon abhängen darf, weil es zu wenig Geld gibt dafür. Der Staat muss das, was an Mehraufwand da ist für Kinder, muss er ausgleichen. Und er darf nicht hergehen und sagen, ich kann am Geldbeutel der Eltern feststellen, ob die ihrer Erziehungspflicht nachkommen oder nicht. Auch Eltern mit weniger Einkünften können gute, liebevolle Eltern sein. Und mit der Zunahme der Kinder in einer Familie sinkt das Pro-Kopf-Einkommen der Familie. Und das auszugleichen, das ist eine große und wichtige staatliche Aufgabe. Dass das Erfolg hat, zeigen europäische Länder wie zum Beispiel Ungarn, wo ja ganz offensiv eine andere Familienpolitik betrieben wird.
Jetzt habe ich so den Eindruck, dass auch gerade im Wahlkampf oder so Familie eigentlich überhaupt keine Rolle als Thema spielt. Mir ist es auch nicht begegnet, dass es zum Beispiel abgefragt würde, ob das ein wichtiges Thema für die Menschen in Bezug auf die Wahl wäre. Ich weiß nicht, ob Sie das auch da fragen. Vielleicht können Sie es gerade noch mal dazu sagen dann. Ja. Also die Frage, die ich anschließen würde, wäre, kann man politisch eigentlich mit Familienpolitik einen Punkt machen? Also kann man da viele Stimmen auf sich vereinen? Oder sind dann doch so Themen wie Wirtschaft oder Migration oder Arbeit dann auch für die Menschen dann doch noch wichtiger im Verhältnis zur Familie?
Also jetzt bei der letzten Bundestagswahl war es klar, da war Migration und Inflation und Wirtschaft, das waren die dominierenden Themen. Sie haben eine Situation, wo nur noch in jedem fünften Haushalt überhaupt Eltern mit minderjährigen Kindern leben. Das heißt also, das, was man so traditionell sich als Familie vorstellt, ist jetzt, was die Haushalte angeht, in Deutschland nicht mehr diese Mehrheitserfahrung, die da ist. Trotzdem scheint mir das Thema natürlich wichtig zu sein. Und wenn ich vorher sage, Politik soll auch versuchen, Leute zu überzeugen, dann ist es auch eine Aufgabe von Politik, Menschen davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dieses Thema ernst zu nehmen. Also auch die Politik kann ja Familienthemen wieder wichtiger nehmen, als sie das bisher macht. Insbesondere auch im Blick. Ich finde es ganz gut, dass man jetzt dieses Bundesministerium Bildung und Familie zusammengelegt hat. Weil meines Erachtens Bindung und Bildung wichtig sind. Da gibt es einen Zusammenhang. Und insofern ist Familienpolitik und Bildungspolitik eine wichtige Einheit, die man nicht trennen darf. Und damit hat man auch ein Thema, was bei den Leuten auch als wichtiges Thema immer ankommt, ist die Bildungspolitik. Aber ich kann die Bildungspolitik nur mit den Schulen, ohne dem Elternhaus, da wird es keinen Erfolg haben.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz mit Ihnen darauf schauen, wie Deutschland politisch tickt. Wir hatten ja jetzt jüngst eine Bundestagswahl und Sie haben jetzt auch zuletzt gemessen, so wenn sich die Leute selbst verorten müssen, wo sie politisch stehen, dass ungefähr jeweils ein Drittel sagt, links der Mitte, in der Mitte oder rechts der Mitte, also dass es ungefähr so ausgewogen ist. Wie muss man das interpretieren? Also ist das ein Zeichen dafür, dass es polarisiert ist, unsere Gesellschaft? Davon ist ja auch oft die Rede. Oder ist das eine gute Balance? Oder sagt das noch was ganz anderes aus, vielleicht über unsere Gesellschaft?
Also wir setzen die Leute ja nicht selber ein und sagen, also der ist jetzt, das ist einer, der pünktlich zur Arbeit geht, deshalb wird er da verortet oder so, sondern das ist eine Selbsteinschätzung nach einer Zehnerskala, wo verorten sich die Leute selbst politisch. Und da ist es so, wie Sie geschildert haben, etwa ein Drittel, also meist sind politisch, verorten sich politisch in der Mitte, dann etwas weniger links der Mitte und so also um die 30% rechts der Mitte. Also das ist so in etwa diese Drittelung. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da waren das bei den Befragten, die sich politisch rechts der Mitte verortet haben, waren das 20% auch mal weniger. Also das ist der Wert derer, die sich jetzt politisch rechts der Mitte verorten, ist im Laufe der letzten Jahre gestiegen. Ich halte das durchaus für positiv, dass es unterschiedliche politische Richtung gibt. Jeder gut fahrende Zug braucht Heizer und braucht Bremser. Und insofern ist es für ein politisches System nicht falsch, diese Gewichtung zu haben. Ich finde ja spannend, dass um die 95% der Wähler sich nach diesem politischen System links, Mitte, rechts selber verorten können. Man sagt ja immer, das ist die Gesäßgeografie des vorletzten Jahrhunderts. Und trotzdem können sich die Leute auch heute im Jahr 2025 da noch selber verorten. Also ich würde da keine Wertung machen und auch nicht eine Spaltung sehen. Also okay. Ich hätte eher Bedenken, wenn jetzt alle sich nur noch rechts oder links oder in der Mitte sehen würden und sonst ja gar nichts mehr. Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit, dass in einer demokratischen Gesellschaft da unterschiedliche auch Lösungsansätze da sind. Das ist positiv.
Wenn man jetzt nochmal auf die Bundestagswahl schaut, dann war das ja zum Schluss doch nochmal auch recht spannend. Die CDU lag ja am Anfang des Wahlkampfs relativ deutlich vorn und hat dann aber mit weniger Stimmen als erwartet dann gewonnen. Mit einem kleineren Abstand zur AfD, als man das am Anfang gesehen hatte. Was hat Ihre Meinung dazu geführt, dass sich das Verhältnis nochmal so geändert hat, dass die CDU dann vor der Wahl dann doch nochmal an Zustimmung verloren hat?
Also es hängt natürlich da auch davon ab, welche Umfragen Sie vor der Wahl angeschaut haben. Also bei uns war die Abweichung auch deutlich vor der Wahl nicht so groß wie bei anderen. Also das ist so die Geschichte, wenn ich eine Partei vorher sehr, sehr hoch habe, fällt die dann scheinbar ab. Also Es war, das fand ich das Spannende bei dieser Bundestagswahl, dass die Ergebnisse relativ stabil waren, auch Wochen vor der Wahl. Die einzige Partei, die einen richtigen Schub nach vorne gemacht hat, das war die Linkspartei, die ja lange Zeit mit ihrem Einzug, um den Einzug in den Bundestag fürchten musste und dann nachher ein solches Prozent, einen solchen Wert von über 8 Prozentpunkten geholt hat. Das ist ein starker Wert für die Linke. Und das hing sicherlich auch mit der Polarisierung zusammen. Wenn ich also eine Botschaft gegen rechts, also gegen AfD insbesondere setzen will, dann ist das mit am glaubwürdigsten über die Linke, weil die dann entschieden dagegen ist. Zumal wir vor der Bundestagswahl ja auch eine Situation hatten, dass fast alle Parteien irgendwie bereit waren, mit CDU, CSU zusammenzuarbeiten und Friedrich Merz zum Kanzler zu wählen. Also wenn jetzt ein Wähler nicht wollte, dass Friedrich Merz Kanzler wird, konnte er außer der Linkspartei wenige Parteien wählen, die das irgendwie ausgeschlossen haben. Die AfD wäre vielleicht bereit gewesen, aber die wollte man nicht. Die Grünen haben sich angedient, die SPD hat sich angedient, die FDP hätte sowieso gerne mitgemacht. Also insofern waren fast alle bereit, wir wählen Friedrich Merz zum Kanzler, außer der Linkspartei, die war da am entschiedensten dagegen. Ich glaube, auch das hat letztlich geholfen, dass da Stimmen von den Grünen zur Linkspartei rüber sind.
Das heißt, Ihrer Beobachtung nach hat die CDU dann gar nicht so viel verloren. Ich habe jetzt die Zahlen von Ihnen nicht so vor Augen.
Also CDU, wir hatten die auch kurz vor der Wahl bei etwas über 30, das ist unter 30 gerutscht, aber das ist nicht dieses Epochale, das ist natürlich jetzt Institute, es gab Institute, die hatten die CDU zum Jahreswechsel oder so bei 37%, da war der Absturz deutlich größer, aber wir sahen sie nie bei 37.
Sie sagen ja, man muss im Grunde mit allen gewählten politischen Kräften reden, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und nicht verboten sind. Und das ist ja im Grunde jetzt auch im Bundestag wieder die große Frage und seit Jahren in den Parlamenten, wie geht man mit der AfD um, wo die Verfassungstreue zumindest in Frage steht. Und dass Friedrich Merz vor der Wahl dann einen Antrag mit den Stimmen der AfD durchgebracht hat im Parlament, das hat ihm ja offenbar auch nicht so viel genützt. Wie würden Sie also den Fraktionen im Bundestag empfehlen, mit der AfD umzugehen?
Ich habe da eigentlich nichts zu empfehlen. Die sollen machen, was sie für richtig halten. Ich finde es von der demokratischen Kultur her richtig, dass man miteinander spricht und versucht, ja, inhaltlich was zu bewegen. Und ich sehe es jetzt als Demoskop gefährlich an, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung, wenn man jetzt dieses Links-Rechts-Spektrum nimmt, Mitte-Rechts wählt und immer Mitte Linksregierung bekommt, dann sagen die, naja, was muss ich eigentlich noch machen, um diese Veränderung hinzubekommen? Und ich finde, es ist wichtig bei den Themen, die die Menschen am meisten beschäftigen, und das war ja Migration und Wirtschaft, dass da auch das stattfindet, was die Union den Wählern versprochen hat, also diesen Politikwechsel. Wenn das nicht gelingt, dann werden die Wähler sagen, ja, was müssen wir denn noch machen, damit das so verstanden wird. Ich fand es mutig von Friedrich Merz, dass er da Ende Januar diese Abstimmung so gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man dazu hätte raten sollen, im Bundestagswahlkampf noch so ein Manöver zu machen. Wahrscheinlich eher nicht gemacht, aber wenn man es macht, dann ist dann die Frage, warum man das dann nach der Wahl nicht deutlicher nutzt und sagt, also wir haben sogar vor der Wahl deutlich gemacht, wie wichtig uns der Politikwechsel ist. Und dann ist das natürlich nach der Wahl auch der Fall. Also man hat dieses Bund, was einem geschadet hat im Wahlkampf, nach der Wahl nicht genutzt zu sagen, also wir wollen mit der SPD regieren, aber wir haben vor der Wahl deutlich gemacht, uns geht's um die Inhalte und jetzt muss auch die SPD sich bewegen, damit wir bei den Inhalten mitmachen können. Aber ich habe es da leicht zu reden, weil ich auf der anderen Seite stehe. Blick auf Meinungsforschung. Ich muss keine Meinungsbildung betreiben.
Und jetzt haben Sie gerade jetzt letzten Sonntag wieder eine Sonntagsfrage gemessen und da sehen Sie die CDU bei 27% und die AfD bei 23%. Vor wenigen Wochen, also Ende April, lagen beide gleich auf bei ungefähr 25%. Was würden Sie sagen, zahlt jetzt darauf ein, dass die Union den Abstand wieder vergrößern kann?
Also die Union ist die stärkste Regierungspartei. Sie wird da stärker wahrgenommen als Beispiel die SPD, weil sie halt den Kanzler stellt, der jetzt auch im Blick auf Migration sich ja auch hinter Herrn Dobrindt gestellt hat und sagt, dass es bleibt bei den Zurückweisungen, der außenpolitisch agiert. Das stärkt es. Man darf aber trotzdem ja nicht vergessen, dass die Union immer noch schwächer ist als bei der Bundestagswahl und die AfD immer noch stärker als bei der Bundestagswahl. Das ist so, man denkt immer, eine Entwicklung, die es gibt, die muss sich immer endlos fortsetzen. Also das stimmt, die Union ist stärker geworden als zu ihrem Tiefpunkt nach der Bundestagswahl, aber sie ist eben schwächer als bei der Bundestagswahl. Auch die AfD ist noch stärker, als sie bei der Bundestagswahl war. Wir sind jetzt zu Beginn einer spannenden Legislaturperiode und es wird sich zeigen, wie diese Stimmung sich noch bewegt. Es wird, meine Einschätzung, diesen Kampf um Platz 1 geben zwischen Union und AfD und es wird den Kampf um Platz 4 geben zwischen Grünen und Linken.
Manche Kommentatoren haben ja die aktuelle Regierung als letzte Chance für die demokratische Mitte oder sogar für die Demokratie insgesamt schon bezeichnet. Sie haben auch gerade gesagt, es wird auf jeden Fall eine spannende Legislaturperiode. Die Sorge ist ja, dass politisch extreme Kräfte wie die AfD bei der nächsten Wahl dann die Bundesregierung bilden könnten. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine berechtigte Sorge? Ist das die letzte Chance für die Demokratie oder ist das vielleicht auch zu pessimistisch gesehen?
Also ich bin immer skeptisch, wenn man jetzt hergeht und sagt, also jetzt stirbt die Demokratie, zumal wir ja feststellen, dass die parlamentarische Demokratie eigentlich gut funktioniert. Also wir haben eine Situation, dass die Wahlbeteiligung wieder steigt, sie ist deutlich höher als bei den letzten Wahlen. Wir haben eine Situation, wo sich wieder mehr Leute einbringen, wo es ein breiteres Angebot gibt. Und wenn es eben dieses Angebot nicht gibt, dass dann die Leute Parteien finden, die dieses Angebot abdecken, ob das jetzt dann bei der AfD war, ob es beim BSW war. Also immer, wenn Themen nicht vertreten werden von den Parteien, die im Parlament sind, entwickelt sich was Neues. Ich finde, das ist etwas, was für die parlamentarische Demokratie spricht und nicht dagegen. Ich habe also einfach ein Zutrauen in die Stabilität der Demokratie in der Bundesrepublik, in das Rechtssystem, in die Gewaltenteilung, dass ich also da jetzt nicht sage, das ist die letzte Chance der Demokratie. Die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ist stabil und wird es auch bleiben.
Und konkret mit Blick auf die demokratische Mitte, haben Sie da Sorgen, dass sie weiter zerbröselt und sich die Ränder stärken?
Also ich habe ein Problem mit der demokratischen Mitte. Also wir haben ja, vorher hatten Sie diese Drittelung gebracht. Bei der demokratischen Mitte würde sich dann praktisch gut jeder dritte Bürger angesprochen fühlen. Und wenn ich hergehe und sage, gut, also jetzt gehört aber die Linke halt auch noch zur demokratischen Mitte, dann ist die Frage, will die überhaupt zur demokratischen Mitte gehören? Oder sagt die nicht, ich heiße ja ganz bewusst links, weil ich das nicht bin. Ich wäre da vorsichtig. Ich denke, es gehört, wie ich vorher schon sagte, es gehört Bremser und Heizer für eine gute Lokomotive dazu. Und das ist nicht dramatisch, wenn das so da ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Strategie jetzt, die AfD dadurch kaputt zu machen, dass man sagt, also das ist jetzt, denen darf man da gar nicht reden, ob das so besonders erfolgreich war. Hat es 12 Jahre diese Strategie gemacht. Die AfD ist dadurch ja nicht kleiner geworden. 2013, der damalige Fraktionschef der CDU-CSU, Volker Kauder, einer der Vorgänger von Friedrich Merz als Fraktionschef, gesagt, also mit Leuten wie Lucke oder so, da setze ich mich nicht in eine Talkshow. Das ist so unappetitlich. Und ich glaube, vor 1-2 Jahren hat dann Merz gesagt, ja, damals waren das alles noch honorige Persönlichkeiten. Da muss man auch sehen, wenn im Laufe der Zeit solche Entwicklungen gemacht werden, da wollte man nicht mit denen in eine Talkshow. Jetzt ist es honorig, aber jetzt sind die Bösen. Ich glaube, man sollte sich um die politische Auseinandersetzung bemühen und das wirklich ernst machen, was alle jetzt sagen, man muss die Probleme lösen. Ja, also steht offen und Die Angst um die Demokratie habe ich dann, wenn die Politik nicht mehr bereit ist, das an Hausaufgaben zu machen, was anliegt.
Was macht Ihnen Hoffnung für unser Land?
Die Bürger. Also, dass über 80% sich an Wahlen beteiligen, dass man sich breit informiert, dass Leute ihre Meinungen auch ändern, wenn sie merken, da hat sich was getan. Darf ja nicht vergessen, die Wähler sind ja nicht so, dass die jetzt mal einmal auf einer Position sind und dann immer bleiben. Das ist ja gar eher die Politik, die festbleibt und nicht fähig ist, sich zu verändern. Ich will nur ein Beispiel Migration. Wir haben ja die Leute gefragt, wie schätzen Sie das denn ein mit der Migrationspolitik von Angela Merkel? Waren Sie da dafür, waren Sie dagegen? 2015 war das gespalten. Waren die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Wenn Sie das heute abfragen, sagen 3/4 der Leute, das war damals falsch. Geben aber zu, dass sie damals dafür waren und jetzt dagegen sind. Kleiner Teil, 5%, sagt doch, ich war damals dagegen, bin jetzt dafür. Auch diese Veränderung gab es, aber den großen Schwung gab es von denen, die gesagt haben, es war richtig damals, aber aus heutiger Sicht sagen sie, es war falsch. Und ich finde, dieses Dazulernen, was ja in der Bevölkerung da offensichtlich stattgefunden hat oder Zulernen, also das hieß ja dann eine Wertung jetzt, aber zumindest, also das in der Bevölkerung fand ein Umdenken statt. Es ist auch in der Politik nicht verboten, dass man umdenkt, wenn man merkt, dass Entwicklungen vielleicht aus dem Ruder laufen.
Also die Bürger als wichtigste Ressource der Demokratie sozusagen.
Ja, also die Bürger sind da souverän und man sollte denen das auch ernst nehmen und nicht nur in Sonntagsreden, sondern wirklich, und wenn man wissen will, eben wie die Bürger ticken, geht man zur Meinungsforschung.
Ganz vielen Dank, Hermann Binkert, für diesen Ausblick und auch für den Einblick daran, wie Deutschland tickt und wie auch Sie das messen, wie Deutschland tickt und wie die Menschen hier denken. Schön, dass Sie unser Gast waren, dass wir uns darüber austauschen konnten.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da oder abonniert unseren Podcast Glaube macht Politik. Dann verpasst ihr keine Folge und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.